und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Eine neue Woche, eine neue Newsfahrt. Wir haben diesmal ganz viele Preisverleihungen. Wir haben wieder Stupid Shit mit AI. Und sicherlich noch einiges mehr. Sogar mit Deutschland diesmal dabei. Es ist wieder da. Nachrichten aus Deutschland rund um Anime und Manga. Gibt es noch?
Das freut mich.
Dieses Mal haben wir einmal eine sehr tolle, coole Manga-Lizenz von Manga-Kult. Und zwar haben die Mobile Suit Gundam The Origin lizenziert.
Ui.
Und werden es ab November im Großformat rausbringen, also jeweils zwei Bände in einem. Ja, Mobile Suit Gundam The Origin, eine Neu-Nacherzählung mit Prequel und mehr drum und dran zur Originalserie.
Genau. Ist echt schade, dass sie dann eine OVA dazu produziert haben, der sich nur mit der Vorgeschichte rumschlägt. Aber der Original-Manga, der geht dann noch durch die ganze Originalgeschichte der ersten Fernsehserie durch. Das ist sehr, sehr cool.
Ja, von Yoshikazu Yasuhiko gezeichnet und umgeschrieben, der auch Regie geführt hat bei der Origin OVA und zuletzt auch bei Don Juan. Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Lizenz. Ein Gundam-Manga in Deutschland. Man hätte es nie kommen sehen.
Ja, ich mach mir auch Sorgen. Ich hoffe, die Leute kaufen das zumindest so viel, dass es bis zum Ende aufgelegt wird.
Also Props gehen raus an Manga-Kult an der Stelle. Und ab November, wie gesagt, im Doppelformat soll es dann rauskommen im 3-Monatstakt. Es werden dann 12 Bände insgesamt.
Okay, gut.
Und dann ist Manga Plus jetzt nun auch teilweise auf Deutsch verfügbar. Zumindest mit zwei großen Reihen, und zwar One Piece und Chainsaw Man.
Oh.
Jeweils drittlizenziert über die, oder was ist das dann schon, viertlizenziert oder keine Ahnung. Also Shueisha, die eigentlichen Herausbringer, und geben das dann ja weiter an jeweils Carlsen für One Piece und Egmont für Chainsaw Man, die das dann hier im Buchverleih rausbringen in Deutschland. Und die jeweils Carlsen und Egmont sind dann auch für die Simultanübersetzung auf Manga Plus verantwortlich, die da dann jetzt in Zukunft rauskommen werden, jede Woche möglichst nah am japanischen Termin. Allerdings sind auch wirklich jeweils immer nur die ersten drei Kapitel gerade verfügbar auf Deutsch und das aktuellste. Wenn man One Piece zum Beispiel, ich habe jetzt bei Chainsaw Man nicht geguckt, aber bei One Piece habe ich vorhin geguckt, da kann man alles lesen auf Englisch. Aber auf Deutsch gibt es nur die ersten drei Kapitel und das aktuellste.
Ach ja, warum einfach, wenn es auch richtig kompliziert geht?
Ja, aber ja. Stimmt ja. Wieder irgendwas mit Lizenzen oder was weiß ich, keine Ahnung.
Wenigstens.
Oder man müsste es noch nicht alles einscannen.
Solange es funktioniert, okay.
Ja, also wenn man auf jeden Fall aktuell bleiben möchte, hat man jetzt ganz legal und kostenlos die Möglichkeit, bei Manga Plus One Piece und Chainsaw Man jede Woche zu lesen.
Jo, Sahne.
Gut, kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Haben wir nämlich ein paar, nicht so viele. Wir haben eine kleine Handvoll. Wir haben einmal Baban Vampire.
Oh
ja,
Mann.
Ein toller Name.
Ich höre jetzt schon die Musik im Kopf, weißt du?
Welche?
Ja, das ist doch definitiv musikalisch. Ja. Babam, babam, bam.
Okay, ja, jetzt wo du es sagst. Das ist angekündigt worden, dass es 2025 einen Live-Action-Film und eine TV-Anime-Adaption bekommen soll. Das ist anscheinend irgendwie angekündigt worden zum 29.02., den wir ja dieses Jahr hatten,
ja.
Was der japanische Zwiebeltag ist.
Es ist sowieso, der ganze Februar scheint ein Tag für dumme Wortwitze zu sein hier.
Ja, weil das irgendwie Niniku heißt und es ist das Wort für Zwiebel und dann ist es deswegen Der Zwiebeltag und dann Vampire sind schwach gegen Zwiebeln. Und
Knoblauch meinst du?
Knoblauch!
Ist auch eine Lauchart.
Ja, Knoblauch, nicht Zwiebeln. In dem Manga, der jetzt halt Umsetzung bekommen soll, geht es um einen 450 Jahre alten Vampir, der als zeitarbeitsmäßig in einem Onsen aushilft, oder in einem Badehaus. Und der hat mal wieder Lust, einen 18-jährigen Jungfrau zu trinken, weil das gibt das beste Blut.
Dann ist es gereift.
Und der Sohn des Badehausbesitzers ist gerade 15 Jahre alt, dauert also noch 3 Jahre. Und der Vampir versucht, sein Bestes zu geben, damit der Sohn jungfräulich bleibt.
Sehr dämlich, aber...
Ja, eine wunderbar dämliche Prämisse. Klingt eigentlich ganz witzig. Soll dann 2025, wie gesagt, eine Anime-Adaption bekommen. Dann haben wir noch Honey Lemon Soda. Das soll eine TV-Adaption, eine Anime-TV-Adaption bekommen. Ist ein Manga, in dem geht es um ein Mädchen, das ist anscheinend in der Mittelschule irgendwie traumatisiert worden. Und traut sich kaum noch mit irgendjemandem zu reden, bis sie einen Jungen trifft, der Haare wie eine Zitrone hat. Zumindest von der Haarfarbe. Also Zitronen, Haarfarben und der untraumatisiert sie jetzt oder so. Keine Ahnung.
Ja, wenn du Seelenschmerz hast, dann find dir ein Junge mit einem Zitronenschopf.
Der Anime soll umgesetzt werden bei GC Staff, Regie führt Hiroshi Nishikiori, auch Regisseur von A Certain Magical Index. Und es gibt bereits ein Teaserbild, wo man die beiden Hauptfigur-Charakterdesigns in Anime-Fassung umgesetzt sieht, was sieht halt aus
wie ein Anime, ne?
Wie
sieht ein bisschen anders aus, also schon ein gutes Stück anders aus als die Manga-Vorlage, was ich fast schade finde.
Etwas unschrotisiert.
Ja, ist zwar ziemlich heftig Shoujo, aber es ist ein Stil, den ich cool finde, aber der Anime sieht halt aus wie 0815 ein bisschen, ne?
Ja. Mehr Infos gibt's dazu noch nicht. Dann haben wir noch My Wife Has No Emotion. Ist ein Manga, der ein TV-Anime bekommen soll. Im Juli soll der rauskommen. Und da geht es um einen jungen Mann, der den typisch beschissenen Arbeitsalltag hat und keine Zeit mehr hat für irgendwas währenddessen. Und sich dann einen Robotermädel holt, die ihm beim Kochen helfen soll und so beim Haushalt. Und dann sagt er eines Tages, wir könnten ein Ehepaar sein, so wie wir zusammenleben. Und irgendwie, wird dann da irgendwie was draus anscheinend. Ich meine, My Wife Has No Emotion steht ja im Titel.
Ja, wenn ich mir deren Design anschaue, dann bin ich mir sicher, die wird sofort so ein Meme-Generator. Das ist so eine Sorte von Stereotyp, ne? Die coole, die nicht viel sagt. Das funktioniert sowieso in letzter Zeit sehr gut, ne?
Ja.
Okay, es hat immer schon gut funktioniert.
Das wird gemacht bei Tezuka Productions. Regie führt Fumihiro Yoshimura. Hat vorher 2 Filme zu Jungle Emperor Leo Regie geführt. Ende der 90er und Anfang 2000er. Das Original zu König der Löwen.
Yes.
Von Tezuka, was Disney dann geklaut hat. Und es gibt auch ein Teaserbild, wo man halt die Protagonistin drauf sieht. Mit so, ich weiß nicht, ob das einfach Teil ihres Halses ist oder ihres Outfits irgendwie, was sie da hat, so ein metallener Hals, irgendwas.
Ja, das ist, so wie ich mir die Farbillustration anschaue, ist sie schon teilweise blankes Metall.
Ja. Ah, gut, man sieht es auch an den Händen. Die sind auf jeden Fall blankes Metall. Da, ja. Die sind nicht vermenschlicht worden. Ja, klingt nett. Wird wahrscheinlich halt so typische episodische so Rom-Com irgendwie.
Genau.
Ja. Dann haben wir noch Duel Masters Lost. Das soll ein neuer Duel Masters Anime sein, der im Herbst rauskommen soll. Und in der gleichen Kontinuität wie der aktuelle Duel Masters Anime spielt namens Duel Masters Win. Allerdings Teil eines Subgenres von Duel Masters ist, und zwar halt dieses Duel Masters Lost Subgenre. Der Anime spezifisch heißt Duel Masters Lost Crystal of Remembrance. Sollen ein Anime bei GC Staff bekommen. Und der Teaser wirkt auf mich so, als würde dieses Subgenre auch generell eher an ein bisschen ältere Zielgruppe gerichtet sein als Duel Masters sonst. Also nicht mehr für die kleinen Kids, sondern halt eher so für die jugendliche Zielgruppe.
Es geht auch ziemlich auf Horror. Und ich muss sagen, es hat eine interessante Optik. Es ist zwar nicht so viel Animation, sondern eine ganze Menge aufwendig gemachte Motion-Comic-Angelegenheit, ne? Aber das ist so gut gemacht, dass ich es eigentlich fast schon richtig cool finde hier.
Ja, also mir hat der Trailer auch gefallen, wirklich. Das ist tatsächlich mal was, wo ich wieder reingucken würde zu Duel Masters. Damals war das ja eher so eine Meme-Machine bei uns, als die erste Staffel hier rausgekommen ist und dann halt im Prinzip der offizielle Dub sich eigentlich selber drüber lustig gemacht hat über die Serie. Oh. Und jahrelang hat Duel Masters ja noch eine große, immense Popularität in Japan gehabt, die ganzen Jahre, und bekommt ja auch jedes Jahr einen neuen Anime, wie halt auch gerade Duel Masters Win, was auch tatsächlich mal, finde ich, einen ziemlich coolen Artstyle hat, sonst sehen viele Duel Masters Anime auch eher billig aus. Und da bin ich tatsächlich glatt mal gespannt, was die da machen. Also wenn das tatsächlich ein bisschen erwachseneres Duel Masters ist als sonst, würde ich da glatt mal reingucken.
Ja, ja, du hast ja auch schon bei anderen Kartenspiel-Animes die coolen dir rausgesucht, ne?
Ja. Wie gesagt, bei GC Staff soll das gemacht werden. Die arbeiten anscheinend auch gerade irgendwie an einem Special Movie, so wird's genannt, was demnächst während eines Duel Master Tournaments am 31. März ausgestrahlt werden soll. Was halt dann wahrscheinlich so ein Fanfilm einfach wird, wie es letztens zu Yu-Gi-Oh! Auch den gab von Konami. Und ja, also Duel Masters in Japan immer noch alive and well, während es, ich glaube, jahrelang seit der ersten Staffel eigentlich außerhalb von Japan keiner mehr mitbekommen hat, dass es noch existiert.
Ach Gott, das muss ja nichts heißen. Es gibt ja Sachen, die sich so unglaublich gut in Japan verkauft haben, aber bei uns nicht so wirklich sind. Na, man denke nur an unseren Basketball-Manga, ne? Ja, wie heißt er nochmal?
Slam Dunk?
Slam Dunk, genau. Der Deutschland gnadenlos abgebrochen wurde, weil keiner ihn kaufen wollte. Aber ja, gehört zu den bestverkauften Manga aller Zeiten mit vielen 100 Millionen.
Und dann haben wir noch eine zweite Staffel angekündigt, bevor wir die erste überhaupt sehen konnten. The Idolmaster Shiny Colors hat irgendwie ein Konzert gerade gehabt. Da ist am Ende die zweite Staffel angekündigt worden mit 12 Episoden, die im Herbst rauskommen sollen im japanischen Fernsehen und vorher wie die erste Staffel im Kino erscheinen sollen in 3 Blöcken. Das hat die erste Staffel auch schon gemacht. Die ist letztes Jahr im japanischen Kino gelaufen. Von Oktober bis der dritte Film kam sogar Anfang diesen Jahres. Und jetzt im April beginnt dann die TV-Ausstrahlung, wo wir es dann auch international zu sehen bekommen werden über den Simulcast. Und ja, jetzt zuvor, bevor die erste Staffel überhaupt dann zu sehen ist international, gibt's bereits die Ankündigung zu der zweiten Staffel von der Komplett-CGI-Serie im Idolmaster-Universum. Auch vom gleichen Team wie die erste Staffel bei Polygon Pictures. Die zweite Staffel wird dann jetzt ab Juli bis Ende Oktober in den Kinos laufen und dann halt ab Oktober auch im japanischen Fernsehen. Also da ist dann der Abstand etwas kleiner als jetzt bei der ersten Staffel, wo nochmal eine volle Season dazwischen war, bevor die dann im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird.
Ja, also ich habe zwar nichts am Hut mit den Idol-Sachen, aber Respekt dafür, dass sie so regelmäßig ihre Fans beliefern. Und auch Respekt dafür, wie gut das hier aussieht. Ich meine, Polygon Pictures, ja, ich erwarte schon Qualität von denen, aber das hier sieht, also ich, haben sie schon wieder ein kleines bisschen mehr gefeilt an sich und sehen schon wieder ein Stück besser aus, ne? So ja. Wie der Trailer das zeigt.
Ja, ist vielleicht auch mal was, wo ich mal wieder reingucken würde. Sieht auf jeden Fall auch ganz nett aus. Schön.
Jo.
Kommen wir zu neuen Infos. Und ein Trailer hat mal das Internet wieder in reife Diskussionen losgetreten. One Punch Man, Staffel 3, der erste Trailer ist da. Jo, ist ja letztes Jahr, was, 2023, wo es noch angekündigt wurde, oder sogar 22? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist, die Ankündigung fühlt sich schon wieder ein bisschen her an. Ja, 22, ja. Mitte 22 ist angekündigt worden. Und jetzt haben wir den ersten Trailer. Es ist wieder GC Staff. Es ist im Prinzip das gleiche Team wie auch die zweite Staffel. Und das finde ich prinzipiell jetzt eigentlich nicht schlecht. Und auch wenn man sich den Trailer wieder anguckt, da sind gut animierte Szenen drin.
Ja.
Das ist halt wieder so, das Internet ist halt mad, dass wir nicht eine weitere Staffel bekommen, die das Once-in-a-Lifetime-Event ist, was die erste Staffel gewesen ist.
Ja, die erste Staffel war halt außergewöhnlich. Aber du kannst dich nicht beschweren, dass nicht jeder Anime aussieht wie Jujutsu Kaisen Staffel 2. Das sind Ausnahmefälle, ja. Und schon die zweite Staffel von One Punch Man sah definitiv in Ordnung aus. Und dieser Trailer hier, die von Anfang an kommen sie mit den guten Animationen daher, weil sie sich von ihrer Schokoladeseite präsentieren wollen. Und mir macht das Laune.
Ja, ich habe auch Lust. Also vor allem habe ich halt Lust, einfach zu sehen, wie die Story weitergeht. Ich finde ja den Gado, diese neue Hauptfigur, die in Staffel 2 halt eingeführt wurde, finde ich ja super interessant.
Ja, ja.
Und da habe ich einfach Bock drauf. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, wie dass man jetzt rumweinen muss. Es ist immer noch diese Staffel, die jetzt die dritte Staffel machen. Das geht ja nicht.
Ja, also als begeisterter Manga-Leser wäre es wirklich sehr cool, wenn sie zum Ende der Garou-Story kommen würden. Das ist eine Menge Material, aber das Ende ist sowas von abgedreht. Das okay. ist wunderbar. Ja, ja, ja.
Bin ich gespannt. Ja, ich glaube, hier ist noch kein Datum, wann die rauskommen soll, tatsächlich, die dritte Staffel. Genau, nee, auch am Ende des Trailers ist nicht nochmal irgendwie ein Datum oder so. Da steht halt dann der ganze Credit. Ja, aber jetzt, wo halt der Trailer schon da ist, ich schätze mal, das wird noch dieses Jahr rauskommen. Also alles andere wird mich wundern.
Ja, wahrscheinlich und gegen Ende des Jahres, schätze ich mal.
Also entweder im Sommer oder im Herbst.
Ja, ja.
Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Dann haben wir einen Teaser-Trailer zu Nina the Starry Bright. Das ist ja auch Ende letzten Jahres ist das angekündigt worden. Und ist die Geschichte eines Mädels, die in die Sklaverei verkauft worden ist von ihrem eigenen Bruder, bis ein Prinz sie rettet. Nur, dass sie ein neues Leben startet als eine verstorbene Prinzessin und halt so tun soll, als wäre die noch am Leben. Und diese Trailer verrät uns jetzt halt, wer daran arbeitet, also das Studio Signal MD. Und mit Regisseur Kinichiro Komaya hat vorher den Kizuna Ai Anime bei Signal MD Regie geführt. Und so sieht's auch aus. Dieser Teaser-Trailer ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt besonders. Es sind viele Shots von Figuren, die reden.
Ja, ja.
Mehr passiert ja nicht.
Sehr viele Nahaufnahmen, ne?
Der sah auch, ja.
Obwohl das Einzige, was da interessant sind, halt die aufwendig designten Kostüme. Aber die geben so viele Nahaufnahmen, dass man sie kaum sehen kann.
Ja. Sieht jetzt wirklich, wirklich nicht so besonders aus, ne?
Ja, wenigstens die Prämisse mal ein bisschen cooler. Obwohl, auch wenn sie klassisch ist, ne? Die Kagumusha-Geschichte.
Ja.
Das Doppel, ne? Aber es ist was anderes als Nisekai. Deswegen, Daumen hoch.
Ab Oktober soll der Anime dann kommen. Dauert also noch ein bisschen. Dann haben wir If My Wife Became an Elementary School Student. Da war die Ankündigung vor circa einem Jahr. Jetzt haben wir das Update. 2024 soll es rauskommen und wird gemacht bei sind Signpost unter der Regie von Noriyuki Abe, dem Regisseur von Yu Yu Hakusho und der Bleach-Serie der ersten. Ja, also ein alteingesessener Regisseur. Es gibt ein erstes Bild mit den Charakterdesigns von der Anime-Adaption. Die Prämisse ist ja, dass ein Mann in seinen 40ern hat vor 10 Jahren seine Frau verloren und auf einmal kommt ein 10 Jahre junges Mädel auf ihn zu und sagt ihm so, hey, ich bin deine Frau reinkarniert als kleines Mädel. Und jetzt müssen die beiden irgendwie sehen, wie sie mit der Situation klarkommen. Es wirkt auf mich so, auch dadurch, dass man auf diesem Teaserbild die Ehefrau so als Geist hinter der Bank sitzen sieht, auch ein bisschen so, als würde das nicht nur Comedy sein, sondern auch tatsächlich ein bisschen ernster nehmen. Und darauf hoffe ich, weil eigentlich ist die Prämisse ist jetzt auch nicht unbedingt neu, aber ernst ausgeführt, finde ich, kann sie interessant sein.
Ja, wenn sie halt Seelensucherei so ein kleines bisschen betreiben wollen, dann brauchen sie halt Feinschützengefühl, wenn sie es schon so anfangen aufzureißen. Weil klar, der Aufreißer muss immer ein kleines bisschen provokant sein, ne?
Ja. Wie gesagt, soll dieses Jahr noch rauskommen. Jetzt noch keine Saison spezifiziert, aber halt 2024.
Alles klar.
Dann haben wir Dungeon People. Gab es jetzt auch ein Teaserbild. Im Juli soll das rauskommen. Wird bei dem Studio OLM gemacht. Hier wird in der Ankündigung leider nicht gesagt, bei welchem von OLM-Studios. Unter der Regie von Sayaka Yamai hat die einzige komplette Serie zuvor, die Regie war dieses Fabinico, ist, glaube ich, wie es genannt wird.
Okay.
Also dieses Fantasy Bishoujo Junico Ojo-san.
Ja, ja.
Life of an Ordinary Guy Who Reincarnated into a Total Fantasy Knockout. Genau, das war der volle englische Titel.
Ja, aber als Episodenregisseurin, als Folgenregisseurin, da hat sie schon mehr gemacht. Die war auch bei Odd Taxi dabei, das was natürlich sehr cool ist.
Ja. Ein paar mehr Sachen da auf jeden Fall noch dabei. Ist ja die Geschichte im Prinzip von einer Abenteurerin, die plötzlich im Prinzip die Backdoors von einem Dungeon findet und dann angestellt wird als Dungeon-Designerin. Und auf diesem Teaserbild sieht man das halt auch so eine aufgebrochene Wand. Und da laufen da so Steinmonster rum irgendwie, die ganz putzig sind und da gerade Steine hin und her schleppen. Einer mit einem großen Hammer. Ich mag die Idee davon. Bin ich auch auf jeden Fall interessiert dran. Im Juli soll das rauskommen.
Ja, sieht putzig aus.
Dann Zagapain. Ist ja eine Sequel schon letztes Jahr angekündigt worden zu dem Sunrise und Bandai Namco Franchise, was ein etwas späterer Evangelion-Klon gewesen ist. 2006 rausgekommen ursprünglich. Und jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer für das Sequel, was jetzt angekündigt worden ist. Ein Film sein soll namens Zagapain STA. Zagapain Statement Alpha. Und bin ich schon erstaunt, dass sie sich an der Namenskonvention und, wie es auch aussieht, an den visuellen Stil von dem Film orientieren, der bei Zagapain-Fans nicht gut angekommen ist, also dem vorherigen Film. Der hieß ADK, glaube ich. Und war ein ADP. Zagapain Adaptation. Und war ein Compilation-Film von der TV-Serie mit neuem Footage. Aber das ist ja, glaube ich, eine 26-Folgen-Serie. Ja. Da einen einzigen Film als Compilation zu machen, immer ein bisschen schwierig. Und ja, man sieht in dem Teaser, dass es sich aber halt visuell da noch orientiert an diesem neuen visuellen Stil, den dann der Compilation-Film gehabt hat. Und im Sommer diesen Jahres soll das rauskommen, wird wieder bei Sunrise gemacht, von dem gleichen Regisseur auch, gleiches Team. Ich habe halt Zagapain vorher nicht wirklich gesehen.
Ich ahne.
Weißt du, die Prämisse und so das Design so und wenn man sich auch das neue Logo anguckt, irgendwie von einer neuen Einheit oder sowas oder was auch immer. jetzt in diesem neuen Film drin sein soll, Project Reunion Entangle, und man sieht einfach die Evangelion-Inspiration da drin.
Sowieso lustig, dass die Anfang und Mitte der 2000er so Evangelion-Klone herausgebracht hat,
ja. Wie
Rasse von und so. Ne?
Ja. Also, keine Ahnung, Sega Pain-Fans, die drei da draußen, Glückwunsch an euch.
Ja, ich meine, es ist komisch, ne? Auch wenn man es nicht kennt und keinerlei Verbindung dazu hat, wenn irgendein Mecha-Anime sich wieder versucht, dann möchte man ihn anfeuern, weil es nicht genug gibt.
Ja, dann haben wir noch einen ersten Trailer zu VTuber Legend, How I Went Viral After Forgetting to Turn Off My Stream. Und das ist ein ziemlich wilder und bunter Trailer, wo sehr viel passiert. Wir haben verschiedenste visuelle Stile da drin. Wir haben die Protagonistin, die irgendwie flucht und sehr freulich spricht und offensichtlich betrunken ist. Ich meine, was ja so eine Grundprämisse auch irgendwie ist, dass sie betrunken vergisst, ihren Stream auszuschalten, dann den Stream von einer Kollegin guckt und sich dabei über die lustig macht und das im Internet dann viral geht. Aber das scheint mir von dem Spirit her schon tatsächlich so ein bisschen auch diese VTuber-Szene eigentlich ganz gut einzufangen. So. Also da sind da sind so viele, wie soll ich sagen, so Effekte drin. Man sieht irgendwie mal im Trailer zwar zensiert, so irgendwie Fanart von der Protagonistin, was ein bisschen Loot gezeichnet ist. Es wird zwar, To The Life wird halt auch irgendwie verwendet für die Protagonistin. Am Ende hat man so einen Shot, wo die Avatare von mehreren VTubern halt irgendwie in so einer Karaoke-Bar sitzen.
Ja, ja.
Also, ich finde es nicht schlecht. Das macht mir schon Laune. Also, es wäre schon interessant zu sehen, tatsächlich, ob so ein Anime das in einer ja, serialisierten Form und einer tatsächlichen Story das halt irgendwie einfangen kann, diesen Spirit.
Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie der Trailer bei mir rüberkommt. Es wirkt so, als wäre es von Profis amateurhaft gemacht, weißt du?
Ja.
Wenig Animation, dafür alle möglichen wilden Sorten von Gag-Formaten und Bildformaten, so wie du es halt im Internet treffen würdest, ne? So ja. Eine riesen Meme-Ansammlung, aber halt ne, durch die Linse von Künstlern, von den Schaffenden hier.
Ja.
Deswegen ist es wirklich so ganz authentisch, aber es wirkt trotzdem spaßig. Ja, vielleicht mal ausprobieren.
Ja. Soll im Juli dann rauskommen. Da sehen wir dann das Endprodukt. Bis dahin dauert es noch. Bis dahin warten wir. Aber der Trailer ist lustig.
Ja.
Und wir haben noch neue Infos zu dem Sandland-Anime. Sandland The Series soll am 20. März rauskommen auf Disney+. Stand ja vorher schon fest, dass es ein Disney-Plus-Release ist. Und jetzt wissen wir, dass die erste Hälfte der TV-Serie ein Re-Edit ist vom Kinofilm. Die ersten 6 Folgen.
Ah, ja.
Und Folge 7 bis 13 sind dann ein neuer Arc namens Angelic Heroes. Und am 20. März werden dann die ersten 7 Folgen auf einmal released. Also sowohl der Re-Edit von der vom Film, wie auch die erste Folge vom neuen Arc.
Okay, okay.
Und ab da dann wöchentlich.
Ja, ja, das ist keine schlechte Art und Weise, es so zu machen. Ja. Und wow, weniger als 2 Wochen hin, wenn so ein Podcast hier rauskommt.
Ja. Freue ich mich auch drauf. Finde ich cool, hab endlich Bock auf Sandland. Den Film haben wir noch nicht zu sehen bekommen. Es wäre eigentlich schön, wenn wir den auch noch irgendwie dann in seiner Filmfassung sehen können.
Mhm.
Könnte Disney Plus am besten einfach gleichzeitig mit rausbringen oder so, keine Ahnung.
Ja, sag mal, ist der Film wirklich so lang oder ist es eine verlängerte Fassung hier? Weil 6 Episoden, wenn du Opening und Ending wegstreichst, bist du trotzdem bei 22 Minuten und dann wärst du bei 132 Minuten für den ganzen Film. Also,
wie lang ist denn der Film? Der Film ist 1 Stunde und 45 Minuten.
Also entweder sind da viele Wiederholungen drin und viele oder sonstigen Unsinn, oder das ist tatsächlich hier so ein paar Minuten länger, ne? So 20 bis 30 Minuten länger. Dass
vielleicht auch neue Szenen drin sind oder so.
Ja.
Additional Content steht, nee. Additional Content. Feature Footage from the Film, Recut. Mit mehr Footage, ja. Also da sind anscheinend auch neue Szenen dabei.
Okay, ja. Dann lohnt es sich wirklich, beides zu sehen.
Ja. Ich hab Bock drauf. 20. März ist nicht mehr lange. Werde ich mir dann angucken, wenn es fertig gelaufen ist.
Jo.
So, jetzt haben wir noch ganz viele übrige News. Wir fangen mal an mit so ein bisschen Random-Kram. Wir haben halt einmal, Crunchyroll hat jetzt offiziell bestätigt, dass sie AI für ihre Untertitel gerade rumtesten. Generative AI. Für die Untertitel und Closed Captions. Und ja, zuletzt hatten wir ne, die erste Folge von Suzuki Families for Sons im Oktober 23, wo die Untertitel so schlecht gewesen sind, dass sie die Folge komplett runtergenommen haben und einen Tag später haben sie dann wieder hochgeladen mit den gleichen schlechten Untertiteln und die dann eine Woche später geupdatet. Crunchyroll hat es auf den Lizenz, auf den Rechteinhaber geschoben, die Schuld, da die gleiche Serie bei einem asiatischen Streamingdienst auch mit englischen Untertiteln, die nicht schlecht gewesen sind, aber gelaufen ist, ist es fragwürdig. Das könnte durchaus ihr Test, einer ihrer Tests gewesen sein.
Yes. Es wird auf jeden Fall eine Menge Arbeit, wenn es überhaupt möglich ist, das hinzubekommen. Weil wenn du ein Skript hast für so einen Film oder für eine Fernsehserie, für so eine Folge, dann fehlt dir eine ganze Menge Kontext.
Ja.
Einige Menschen können sich den Kontext so zusammenbatschen. Aber wenn du einen Übersetzer hast, der richtig gut seinen Job kann und der auch nur das Skript hat, dann passieren denen auch ab und zu mal Fehler. Am besten, du hast natürlich noch die Bilder dazu oder weißt was von der Vorlage und hast da Material Zugriff zu. Und wenn du der KI nur den Text gibst, ja, was soll sie dann machen? Das ist kaum möglich.
Also gerade mit der japanischen Sprache, die sehr, wo sehr viel jeweils vom Kontext abhängt, ist es keine so gute Idee, vielleicht. Einfach mal Menschen besser bezahlen, das wäre immer eine Option. Ja, sie sagen halt, damit wollen wir den Prozess der Übersetzung optimieren und dafür sorgen, dass wir auch in mehr Sprachen simultan Releases machen können. Aber wie wäre es einfach mit ÜbersetzerInnen bezahlen?
Ja. Weißt du, was ich letztens gehört habe, was ich ganz cool fand, dass sie eine KI gefüttert haben mit allen möglichen Büchern über guten Schreibstil und dann losgelassen haben auf fertige Texte, um sie umzuschreiben und zu optimieren.
Okay.
Und da waren teilweise doch tatsächlich ein bisschen Verbesserungen dabei. Also man, es ist nicht so, als ob das Werkzeug unnütz wäre, ne? Aber du kannst halt keinen Menschen ersetzen. Es geht halt nicht.
Ja. Naja, das auf jeden Fall nicht. Und selbst dann wird es gerade bei einer Übersetzung, glaube ich, wirklich schwierig. Also selbst wenn du eine Übersetzung in eine AI nimmst und rammst den Text einmal dadurch das ganze Skript und dann soll ein Mensch das nochmal Probe lesen oder anpassen oder sowas. Das ist ja immer noch die gleiche Arbeitszeit eigentlich, weil du dann wahrscheinlich so viel noch korrigieren musst. Du kannst es auch gleich selber machen.
Tatsächlich, meiner Meinung nach geht es einfacher, weil direkt übersetzen ist schon eine Anstrengung, ist schon ein kleines bisschen Kraftaufwand, einen Text durch DeepL durchzujagen. Und dann zu korrigieren, ist schon angenehmer. Aber du musst trotzdem die Sprache gut beherrschen, sonst kannst du es nicht korrigieren.
Ne? Das auf jeden Fall, ja. Ja, ach ja. AI ist ja, es ist ein Werkzeug. Und richtig benutzt ist es ja auch nicht grundlegend schlecht. Es ist halt, kommt halt immer darauf an, wie es benutzt wird. Und Menschen kann man damit halt nicht ersetzen. sondern man braucht halt Menschen, die sowohl, die damit zu arbeiten wissen, letzten Endes immer noch.
Ja, also dieser Versuch wird wahrscheinlich eine Menge Aufwand sein und könnt euch richtig in den Hintern beißen, also jo, wir haben euch gewarnt.
dann haben wir Bandai Namco hat 8-Bit Studios aufgefressen.
Oh.
Ja, 8-Bit Studio ist jetzt eine von Bandai Namco komplett abhängige Subsidiary. Und zwar
eine Tochterfirma, genau.
Genau, eine Tochterfirma ab dem 1. April. 8-Bit Studio hat ja in der Vergangenheit so Anime gemacht wie The Time I Got Reincarnated as a Slime oder Encouragement of Climb und noch vieles mehr. Und ist ja auch aktuell für die Regular Magic High School verantwortlich. Und Bandai Namco und 8-Bit sind eine Partnerschaft eingegangen, Juni 2020. Der erste Anime, der daraus rausgekommen ist, war das Spin-Off zu The Time I Got Reincarnated as a Slime, und zwar The Slime Diaries. Und ja, aus dieser Partnerschaft ist dann anscheinend jetzt eine Übernahme geworden, in der 8-Bit eine Tochterfirma von Bandai Namco Filmworks wird. Gefeuert werden soll anscheinend niemand. Also, nee, zumindest die Managementstruktur bei 8-Bit soll sich nicht ändern. Es klingt auf dem ersten Blick vielleicht so, dass sich auch generell dann nichts an dem Studio eigentlich ändern wird, sodass das vielleicht, dass das eher so eine Übernahme ist, wo halt, ja, im Prinzip Bandai Namco bekommt ein Stück vom Geld ab und 8-Bit ist immer noch relativ unabhängig und hat vielleicht einfach durch die Kontakte mit Bandai Namco dann mehr Möglichkeiten, vielleicht sogar noch.
Ja, also dass die Möglichkeiten sich erweitern und dass das etwas Stabilität reinbringt, ne, das ist definitiv klar, aber mit all den Nachteilen halt auch. Es kann sein, dass Bandai Namco sich halt irgendwann einmischt, größer oder weniger. Ne? Ja. Es kann auch sein, dass sie halt dann bei den Umstrukturierungen, die eine große Firma treffen, dann halt auch 8-Bit was abbekommt, ja, und das Nachsehen hat. Es ist so nervig. Ich würde immer gern denken, das hat mehr positive als negative, aber das kannst du von vornherein nicht sagen. Ich meine, in der Computerspielbranche haben wir jetzt ja eigentlich gerade wirklich das Nachsehen. Weil die blöde Embracer Group hat so viele Sachen geschluckt, die super toll sind, und jetzt wird einfach alles demontiert. Hat nichts zu tun damit, dass die Leute, die keine gute Arbeit gemacht haben, nein, im Gegenteil, die meisten von denen haben richtig Kasse gemacht, weil sie richtig gute Sachen produziert haben. Aber ja, nee, es ist halt die großen Strukturen, das ist der verdammte Bulldozer, der alles umratzt. Deswegen, naja, ich hoffe mal, dass Bandai Namco keinerlei so großen Umwälzungen erfährt.
ja, nee, tatsächlich haben wir, was die japanische Medienbranche angeht, weitaus weniger von diesem ganzen Stress, der gerade zum Beispiel halt in den Videospiellandschaft stattfindet. Ich meine, okay, Sony hat gerade ein paar, gerade 8% entlassen, aber Sony ist auch eine internationale Firma.
Ja, das stimmt.
Bandai Namco natürlich auch, aber mit wesentlich mehr Venues in Japan halt. Von daher sehe ich das jetzt erstmal nicht so schlimm. Das ist etwas, was, glaube ich, auf die nächsten paar Jahre keine negativen Auswirkungen haben wird und vielleicht dann irgendwann im Long Run, so wie wir es jetzt gerade mit Sunrise sehen, die halt komplett so mit der Zeit auseinandergenommen worden sind in verschiedenste Studios. Dann ist Sunrise Beyond mal gegründet worden, dann ist es wieder aufgelöst worden. Dann ist Bandai Namco Filmworks aus Sunrise rausgesplittet worden, um irgendwie da dann noch, keine Ahnung, angeblich existiert ja der Name Sunrise auch irgendwie nicht mehr, aber trotzdem wird der Studioname immer noch benutzt. Naja.
Das macht man sehr, sehr komisch.
Wenn wir schon bei Bandai Namco sind, die haben jetzt auch angekündigt, in Tokio in 2026 im Frühling eine Konzerthalle zu öffnen, ist gerade mal so ungefähr 10 Minuten Laufzeit weg von der Japan Railways Shibuya Station. Da sollen 2000 Leute reinpassen, wird am 15. März geöffnet, und da will dann Bandai Namco sowohl Events für ihre eigenen Sachen halt stattfinden lassen, wie halt das aber auch offen halten, dass andere KünstlerInnen und Firmen da drin Events halten können. Bandai Namco, ich weiß, ich habe vorhin mal versucht nachzugucken, ob die jetzt irgendwie so andere Konzerthallen oder sowas besitzen. Ich habe jetzt nichts wirklich was gefunden. Die besitzen natürlich viele so Videospiel-Venues oder sowas, so Arcade-Hallen und so.
Ja.
Aber wenn man halt einen Haufen Idol-Sachen oder so auch mittlerweile unter seinem Musiklabel hat, ergibt das natürlich auch vollkommen Sinn, direkt seine eigene Konzerthalle zu haben.
Ja, immer weiter diversifizieren, was ein schreckliches Wort, aber ja, so ist es.
Und dann haben wir noch Bong Joon-ho, der Regisseur von Parasite, der damit ja seinen Oscar gewonnen hat. Hat auf den Crunchyroll Anime Awards während der Zeremonie bekannt gegeben, dass er gerade an einem Drehbuch und beziehungsweise auch an Storyboards für einen Animationsfilm arbeitet, der anscheinend in Tokio gemacht werden soll.
Das ist natürlich äußerst interessant.
Eine Produktion. Nee, dann habe ich das vorhin verlesen. Das ist doch ein südkoreanischer Anime. Also es ist doch eine Anime-Produktion in Südkorea.
Okay.
Aber da hat er seine eigene Firma, genau, er hat ein VFX-Studio namens Fourth Creative Party. Und das hat vorher zum Beispiel schon mit Toei Animation zusammengearbeitet an dem CGI Captain Harlock-Film.
Ja. Das mit der koreanischen Animationsindustrie ist leider Gottes so echt ein Trauerspiel, diese Geschichte, ne? Obwohl, das ist nicht so, dass ob die es nicht kennen, ne?
Ja.
Wie hieß der Film nochmal mit dem Regen aus Anfang der 2000er, der Animationsfilm?
Oh, ich weiß, was du meinst. Wonder...
Es kann sein...
Wonderful Days.
Wonderful Days. Da haben sie schon die Muskeln spielen lassen und das Ding sieht auch merklich anders aus, als du von asiatischen Animationsfilmen gewöhnt bist. Und wenn halt unser Chefchen hierher kommt, weil unser Regisseur, ne, der Bong Joon-ho ist einer der besten Regisseure der Zeit, die wir haben, dann vielleicht kommt was Lustiges bei raus.
Ja, mal sehen. Hätte ich auch Lust drauf. Es gibt ja auch hier der Regisseur von A Train to Busan hat ja vorher auch Animationsfilme Regie geführt. Oder auch danach. Es gibt ja, glaube ich, auch einen Animationsfilm Spin-off zu A Train to Busan. Gibt es ja, glaube ich, auch, was er selbst Regie geführt hat. Also kann schon durchaus funktionieren. Er hat halt gesagt, er zeichnet gerade fleißig an den Drehbüchern. An den Storyboards und mal sehen, wann dieses Projekt halt irgendwann rauskommt.
Spannend.
Ist ja nichts offiziell da angekündigt.
Mhm.
So, dann ist die Zeit der Preisverleihungen. Wir haben ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben einmal Keiichi Nakazawa ist aufgenommen worden in die Eisner Hall of Fame.
Ah ja.
Ja, Keiichi Nakazawa ist der Zeichner von Barfuß durch Hiroshima und ist dann jetzt 2024, nachdem er 2020 und 2023 schon mal nominiert gewesen ist, aber nicht aufgenommen worden ist, in die Eisner Hall of Fame aufgenommen worden, in die Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, halt auch schon, wo sehr, sehr viele unterschiedlichste Comic-ZeichnerInnen bereits ausgezeichnet worden sind, auch einige Manga-ZeichnerInnen wie Osamu Tezuka in 2002 oder Kazuo Koike in 2004, Rumiko Takahashi in 2018. Und Barfuß durch Hiroshima finde ich, beziehungsweise Nakazawa auch als Mangaka, finde ich eigentlich eine gute Inklusion da drin.
Nee, ist eine gute Wahl.
Ja.
Ich meine, es war eigentlich abzusehen. Irgendwann muss er da rein. Manchmal fühlt es sich so an, als würden die einfach nur die Warteliste ab und zu ein kleines bisschen ummixen. Ne? Mhm. Weil, ja, der ist jetzt dann posthum zweimal nominiert gewesen oder dreimal nominiert gewesen, bevor er reingekommen ist.
Ja, ich find's auf jeden Fall schön. Barfuß durch Hiroshima ist ja... Ich habe den jetzt auch immer noch nicht gelesen oder gesehen oder so, den Film. Ich kenne halt nur die Endszene, die halt relativ bekannt ist.
Ja.
Was ja anscheinend auch tatsächlich auf seinen echten Erfahrungen auch irgendwie basiert. Also ist ja 39 geboren, im Alter von 6 dann die Atombombe überlebt und in Hiroshima. Ja. Und diese Endsequenz auch aus dem Film soll tatsächlich... ja, glaube ich, auch darauf basieren, wie er es letzten Endes überlebt hat. Dass er sich einfach nur im richtigen Zeitpunkt geduckt hat.
Na, ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er etwas davon gesehen hat.
Ja.
Ne? Und wahrscheinlich, es ist ja nicht so, dass es keine Überlebenden gab, die bei der Bombe, die das nicht mitbekommen hätten. Das gab garantiert genug Zeitzeugen, die er selber befragen konnte, ne?
Das auch, ja. Ja, also so als Aufarbeitung, so als Darstellung halt von diesem Atombomben, Explosion in Hiroshima, ist es auf jeden Fall schon irgendwie schon gutes Werk. Ich meine, es ist natürlich etwas so von dem, was ich mitbekommen habe, immer so ein bisschen melodramatisch natürlich auch, aber man darf nicht vergessen, das ist halt auch einfach, das ist diese Atomexplosion halt auch einfach ist etwas, naja, relativ Einzigartiges in der Menschheitsgeschichte ist.
Ja, ja. Ach Gott, ja. Ich habe den Manga dazu gelesen gehabt in der Universität. Aber den Film kenne ich nur aus Ausschnitten und mein Interesse ist nicht so groß. Es ist mehr so als Zeitzeugendrama, denke ich darüber, weißt du?
Okay, ja.
Es ist halt ein wichtiges Werk in der Geschichte.
Ach ja, dann haben wir Anime Awards. Zwei verschiedene nämlich. Wir haben einmal die Crunchyroll Anime Awards, die jetzt ausgezeichnet worden sind. Ich habe halt dazu jetzt auch nichts weiter irgendwie mitbekommen. Ich bin ja noch nicht mehr so groß auf Social Media unterwegs. Ich habe einfach nur gesehen, dass das passiert. Mal gucken, was wir so viele lustige Gewinner haben. Ach ja, Anime des Jahres 2024, Jujutsu Kaisen Staffel 2. Nominiert waren Bocchi the Rock, Chainsaw Man, Demon Slayer, Ushinoko und noch Vinland Saga Staffel 2. Man muss dazu sagen, dass seit 2023 hat die Crunchyroll Awards den Zeitraum für die Serien geändert, dass halt jetzt nominiert werden die Serien aus dem Herbst 2023 bis Sommer 2024. Also die Herbstsaison 2024 ist hier nicht mit drin.
Ja, aber das ist fast schon gut, weil das wäre schmerzhaft gewesen, wenn man sich da noch viel entscheiden müsste, weil da kamen halt sehr viele gute Animes in den letzten zwei Jahren raus. Ne? So, ne?
Best Continuing Anime Series gibt es jetzt auch noch? Ich meine, das ist neu. Ich glaube, das gab es letztes Jahr nicht. Oder ich erinnere mich nicht. One Piece? Okay.
Ja.
Ja, okay. Wird es wahrscheinlich jedes Jahr gewinnen. Best New Anime Series, Chainsaw Man.
Okay.
Ja, hat ja auch den Hype gehabt. Best Anime Film, Suzume. Es war noch nominiert, Black Clover, der Film, Blue Giant, Kaguya-sama Love is War, The First Kiss, Psychopath, Providence, Suzume und The First Slam Dunk.
Ja, haben sie es jetzt nur Suzume gegeben, weil sie halt keine Lust mehr haben auf First Slam Dunk?
Weil der Ghibli-Film noch nicht dabei ist, deswegen. Der Junge der Reihe, der kriegt es ja nächstes Jahr.
Jo.
Ist eigentlich, wollen wir gar nicht mehr voten, ich kann es euch jetzt schon verraten. Best Original Anime Buddy Daddies, fand ich sehr gut, ja. Finde ich schön, dass das hier dabei ist. Akiba Made War gucke ich gerade, das war auch noch sehr lustig. Ja, Birdie Wing war leider nicht so. Do It Yourself habe ich noch nicht gesehen. Gundam Witch, ja, da sind die Gundam-Vorbehalte noch da. Aber Buddy Daddies, sehr gut, beste Animation. Demon Slayer. Naja.
Ich meine, das ist schon handwerklich äußerst fein, aber halt künstlerisch gesehen, artistisch gesehen, ist definitiv Jujutsu Kaisen besser.
Ja, Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man sind da beide noch mit drin. Mob Psycho 100 Staffel 3, also ist schon.
Ja.
Ja. Ist schon, das würde ich alles drei würde ich über Demon Slayer stellen. Bestes Charakterdesign ist an Jujutsu Kaisen gegangen. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ich das auch sagen würde.
Würde ich eher bei den anderen Nominierten irgendwas suchen, ne? Wie bei Oshinoko oder bei Trigun Stampede.
Ja, gerade Trigun Stampede hat fantastische Charakterdesigns von dem.
Ja.
Sind designt worden von dem Sohn von dem, hier von dem Final Fantasy Character Designer.
Ja.
Also, gerade die Original Character Designs, seine Original Zeichnung dafür, da sieht man, dass das der Sohn von dem Typen ist, die. gehen sehr in die gleiche Richtung.
Das ist jetzt dann vom Nomura, ne?
Genau.
Nicht vom.
Nee,
vom
nicht anderen. Von Nomura.
Nee, vom anderen.
Ach Gott, okay. Ich glaube, ich habe auch gerade Mist gesagt hier. Ich meine von dem Zeichner von Scheiße, wie heißt das nochmal? Von Vampire Hunter.
Ja, der Stärke Amano.
Genau, der Amano.
Der die Konzeptzeichnung zu Final Fantasy immer gemacht hat.
Ja, ne? Ja.
Alles klar, okay.
Sonst noch, was haben wir noch für interessante Dinger hier dabei? Also Best Director und Cinematografie, beides Jujutsu Kaisen. Ich finde, Jujutsu Kaisen Staffel 2 ist ein großer Step up in der Cinematografie und vom Directing her als die erste Staffel. Mhm. Aber es sind halt auch andere Sachen dabei, so Bocce the Rock zum Beispiel bei Best Director, würde ich halt sagen, gerade so die ganzen stilistischen Sachen und alles.
Ja, aber echt, ey.
Und beste Cinematografie ist halt sowas auch wie Heavenly Delusion und Chainsaw Man auch dabei, wo ich es auch beides eher noch verordnen würde.
Ich würde die Kamerapreise auf Chainsaw Man auf jeden Fall werfen. Aber mit voller Wucht, die haben es verdient.
Beste Art Direction, Demon Slayer auch. Es ist natürlich auch eine sehr subjektive Sache.
Ja, klar, immer, immer.
Beste Romance, Urimiya.
Ja, ist okay.
Habe ich halt noch nicht gesehen. Es gab halt einige starke, ne, mit sowas in, wie Insomniacs, After School und Tomo-chan, was ich halt beides auch sehr in mein Herz geschlossen habe.
Ja, also der Kritiker in mir wird es auf jeden Fall Insomniacs, After School geben. Ne?
Ja.
Ja.
Beste Comedy, Spy Family. Okay. Okay. Beste Action, Jujutsu Kaisen. Da muss man jetzt auch nicht diskutieren. Was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt hier noch? Gehen wir mal ein bisschen schneller drüber. Beste Fantasy, Demon Slayer. Okay. Bestes Drama, Attack on Titan, Final Season. Meinetwegen. Beste Slice of Life, Bocce the Rock. Ja. Beste Hauptfigur, Monkey D. Luffy. Ich finde Satoru Gojo als Nebenfigur, weil der hat beste Supporting-Character gewonnen. Den als Nebenfigur überhaupt zu bezeichnen, finde ich eine interessante Wahl, gerade in der zweiten Staffel.
Ja, okay, aber ja, noch ist er ein bisschen nebenfigürlich.
Ja.
Noch.
Ja, okay. bester Soundtrack, Attack on Titan Final Season. Meinetwegen, es ist halt ein Savano-Soundtrack, aber
man sieht schon die Tendenz. Es ist, wie erwartet, sehr, sehr Mainstream-behaftet. Ja. Aber dieses Jahr irgendwie besonders. Ne?
Also gerade beim Soundtrack, da haben wir hier Chainsaw Man und Suzume auch dabei. Suzume hat einen fantastischen Soundtrack, Chainsaw Man. Also, und ich bin so ein bisschen müde mittlerweile von Savano-Musik, weil die auch einfach sehr gleich immer ist. So, das war mal geil. So, das war definitiv mal Hype. Und auch wenn sie noch kommt, wenn ich sie mal höre, denke ich mir so, Hype, ja, das ist geil. Aber da könnte mal was Neues, das braucht mal eine neue Flamme so ein bisschen.
Ja, also meiner Meinung nach hat er es dieses Mal, also weil in der laufenden Saison verdient für sein Opening, für sein Intro von Solo Leveling. Weil ist wirklich ein geiles Ding. Aber ich weiß nicht, ob er da mit verantwortlich ist oder die Künstler, mit denen er da kollaboriert, ne, mit denen er zusammenarbeitet. Aber ja, das wäre es auf definitiv eher was als das andere hier.
Bestes Opening ist Jujutsu Kaisen 2, Where Our Blue Is. Das ist das erste, glaube ich, ne?
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Weil da hatte ich nur das bei Jujutsu Kaisen, weiß ich, da hat mich gerade das Ending, das zweite, das mochte ich halt besonders. Und da ist aber auch in der Ending-Sequence-Gewinner, glaube ich, das Ending vom ersten. Weil Hidden Inventory ist doch das erste, ist der erste Arc, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Naja. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes dabei? Ganz viele Voice-Actor und alles. Ja, das interessiert uns dann gerade nicht mehr, gerade aus den unterschiedlichsten Ländern hier. Deutsch könnte ich sowieso nicht sagen. Ich gucke nicht mehr so viel auf Deutsch.
Ja. Es ist auf jeden Fall, es ist recht eintönig mit den Crunchyroll-Preisen. Ne?
Ist es leider wirklich. Sehr viel Jujutsu Kaisen und Demon Slayer.
Und Chainsaw Man, ja.
Ja, Chainsaw Man gar nicht so viel, ne? Beste Anime-Serie, neue Anime-Serie und sonst, glaube ich, nichts weiter gewonnen. So, sonst halt überall nominiert gewesen.
Haben sie nichts mehr gewonnen? Hab ich mich jetzt überlegt.
Bei den SynchronsprecherInnen halt noch, aber das können wir jetzt gar nicht so richtig sagen.
Ja. Ja, okay.
Ja, das ist halt immer so ein Popularitätswettbewerb dann halt bei Crunchyroll, ne?
Ja, ist normal.
Die Reddit Anime Awards, die sind jetzt auch gepickt worden, die sind immer ein bisschen interessanter. Anime of the Year, das ist ja immer unterteilt in Jury und Public. Und da haben wir Anime of the Year, Bang Dream, It's My Go bei der Jury. Wo ich jetzt glaube ich einfach, wo ich mir jetzt da wirklich denke, okay, die wollten jetzt einfach irgendwie sowas anderes haben, oder? Wir wollen jetzt einfach ein bisschen herausstechen.
Die Jury hat sich gedacht, wir sind zwar eine Jury, aber wir sind auch Menschen und wir wählen einfach das, was unser Liebling ist. Scheiß auf euch und den Rest.
Mein Gau, also. Public Vinland Saga Staffel 2 finde ich auch wieder, finde ich auch einen sehr interessanten Pick.
Finde ich verdient.
Ja, ja, Movie of the Year ist bei der Jury dann der neue Aikatsu-Film. Und Public Attack on Titan Final Season. Okay.
Okay.
Beste ja. Animation, Jury, Onimai, I'm Now Your Sister. Das hat auch sehr gute Animationen. Das ist ja. ja das gleiche Team ja. wie Jobless Reincarnation. Ist ja das gleiche Animationsteam. Und sieht wirklich toll aus. Also, das sehe ich auch. Und Public ist dann Jujutsu Kaisen Staffel 2, also auch. Ja. Background Art, beide, sowohl Jury wie Public, Heavenly Delusion. Finde ich auch cool. Ja. Hat auf jeden Fall sehr viele coole Hintergrundzeichnungen und interessante Gegenden und alles sowas. Charakterdesign ist Jury Onimai. Ja, finde ich okay. Und Ushinoko ja. Public, finde ich auch okay. Mhm. Mhm. Cinematografie, finde ich Jury. Surono the Linking Shot, da versteht mich jemand.
Yes.
Und Public, hier interessanterweise auch Jujutsu Kaisen Staffel 2, wie bei Crunchyroll.
Okay. Ja, es ist halt auch ein Banger. Da kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Ne?
Beste Soundtrack, Jury Trigun Stampede, Public Ushinoko. Jo. Hab Stampede immer noch nicht gesehen, weil ich halt auf die zweite Hälfte warte. Hm. Bei Ushinoko das gleiche, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Bestes Opening haben Jury Innocent Arrogance von Heavenly Delusion. Ich habe auch viel gesehen, dass es auf jeden Fall sehr viel auch gemocht wurde. Aber ja, Idol von Ushinoko beim Public Voting ist halt letztes Jahr einfach sehr durch die Decke gegangen.
Ja.
Bestes Ending, Anytime Anywhere ist bei der Jury von Frieren.
Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass jetzt die anderen Zeiträume wir wirklich Gewicht drin haben. Und ich muss auch sagen, das ist eines der besten Abspannlieder, ich kenne.
Habe ich jetzt noch nicht gesehen und gehört. Public Voting, dann Mephisto von Ushinoko, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen und gehört. Ich da einfach das Opening hat, glaube ich, zu viel Raum so einfach weggenommen.
Ja, aber nee, Ushinoko hat sehr viel Raum weggenommen in den Köpfen der Öffentlichkeit, weil es halt auch ein umwerfender Anime ist, ne?
Beste Action gab es den Consens of Jujutsu Kaisen Staffel 2, verständlicherweise.
Jo.
Ansonsten haben wir halt noch sonst sehr viel andere. Bestes Adventure finde ich ein bisschen schwer zu greifen als Kategorie. Beste Comedy, Jiri, Uncle from Another World.
Der war auch lustig.
Interessanter Pick. Public, Spy Family Staffel 2, war auch auf jeden Fall lustig.
Ja.
Drama ist ja dann wieder Bang Dream It's My Go bei der Jury und Vinland Saga Staffel 2 bei Public.
Okay, also Jury, ich finde es ja niedlich, aber bei bestem Drama könnt ihr Vinland Saga nicht übertreten. Das geht nicht.
Beste Romance, Insomniacs After School bei der Jury, finde ich guter Pick.
Mhm.
Und Kaguya-sama Love is War, The First Kiss That Never Ends als Film beim Public Voting, finde ich aber auch einen guten Pick.
Nice.
Ja. Bestes Slice of Life, der Aiko zu filmen. Okay.
Jo.
Und Skip and Lover bei Public.
Okay. Ich würde Skip and Lover nicht unter Slice of Life stellen, aber passt.
Ja. Best Suspense finde ich jetzt so wieder ein bisschen schwer zu greifen. Eher so Thriller halt, ne? Haben wir dann bei Jury Pluto und bei Public dann Heavenly Delusion. Sind auch beides wieder gute Picks, finde ich.
Ja, ich würde auf jeden Fall Pluto auf jeden Fall auch den Preis geben.
Ja, ansonsten ist ja sehr viel noch charakterbezogen. Das ist dann alles sehr subjektiv. Finde ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, so sehr dann ein Jury-Voting noch irgendwie zu Best Main Dramatic Character zu machen. Keine Ahnung. Das wäre jetzt nicht so meins. Aber es ist auf jeden Fall wieder interessant, so diesen Split zu sehen. So im Reddit hat man dann halt mehr so die enthusiastischeren Fans, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja.
Und im Crunchyroll dann mehr so die Mainstream-Audience, was jetzt auch nicht herablassend gesagt sein soll, sondern halt wirklich so, das sind unterschiedliche Zielgruppen einfach.
Ja, und man sieht ja in den Nominierungen von den Crunchyroll-Preisen, dass so ziemlich alle wichtigen Dinge drin sind. Mhm. Ne? Und das ist einfach nur dann die Preisverleihung, die Wahl am Ende ist halt immer nur halt der Standard, der 0-15, aber ich weiß nicht gar nicht, ob es darum geht. Nominierungen sind auch wichtig. Die Leute müssen gewürdigt werden.
Ja. Und dann können wir noch abschließen mit den Cultural Affairs Media Awards von der japanischen Regierung. die auch wieder vergeben worden sind, beziehungsweise die werden noch vergeben. Die eigentliche Preisverleihung ist erst am 12. März, aber im Vorhinein ist jetzt schon angekündigt worden, wer halt gewonnen hat, beziehungsweise wer dieses Mal in den Heiligen Kreis aufgenommen worden ist, Künstler und ZeichnerInnen, die für die japanische Medienwelt einen großen Impact hinterlassen haben. Und dieses Mal dieses Mal gewonnen haben Takehiko Inoue, der Mangaka von Slam Dunk, was nach The First Slam Dunk ziemlich verständlich ist.
Ja.
Und Yumi Tamura. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es Mann oder Frau ist. Der oder die Mangaka von Seven Seeds und Don't Call It Mystery, was im japanischen Kino 2023 auch sehr groß eingeschlagen ist.
Ja, wenn ich mir die japanischen Schriftzeichen angucke, dann müsste es eine Frau sein.
Okay. Ja, wie gesagt, Don't Call It Mystery war die Live-Action-Adaption, auch ein Riesenhit in den japanischen Kinos. Also auch da verständlich, schätze ich mal, dass das hier aufgenommen worden ist. Ich habe es halt nicht gesehen. Oder auch noch nicht gelesen. Und Newcomer Awards haben wir einen Indie-Animator mit Atsushi Wada. Hat so eine Serie namens Ikimono-san animiert.
Ja.
Keine Ahnung. Scheint irgendwie was, ja, es ist halt eher was Indie-mäßiges. Scheint es irgendwie auf YouTube zu geben.
Ja.
Keine Ahnung. Kann ja wirklich
nichts
zu sagen.
Hab ich auch nicht
angeschaut. Die Gewinner kriegen halt jeweils ein Zertifikat und 1,2 Millionen Yen. Beziehungsweise Newcomer Award bekommt man ein Zertifikat und 800.000 Yen. Ist dann schon ein bisschen Geld zumindest.
Ja.
Ich meine, über 8.000 Dollar würde ich jetzt nicht klagen.
Nö, definitiv.
Aber wenn man dann halt auch schon so jemand ist wie Takehiko Inoue, hat man wahrscheinlich genug. Ist das wahrscheinlich so Trinkgeld?
Oh Gott.
Gut, dann war's das für Anime Buster von heute. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Wir sind raus für heute. Tschüss.
Ciao.